Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Hallo und grüß Gott, liebe Zuhörer zur Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria. Wie schätzen Sie sich ein? Gehören Sie zu den Menschen, die genau Ihre Vorzüge, Gaben und Fähigkeiten kennen, ja, diese auch wertschätzend an sich beobachten und sogar in Gedanken auch mal ein Lob für sich übrig haben? Natürlich, ohne dabei hochmütig und eitel zu werden. Oder gehören Sie zu den Menschen, ja, die geplagt sind von ihren Schwächen, die sie völlig verunsichern und niederdrücken, ja, die das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen einschränken. Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Defizite, sagt Reinhold Rute, unser heutiger Gast. Einschränkungen, die vielleicht angeboren oder genetisch bedingt sind, Schwächen, die sich im Laufe des Lebens entwickelt haben. Defizite, die sich in unterschiedlichster Art zeigen, wie in Ängsten, man traut sich nichts zu, kleinen Eifersüchteleien, ständig nach anderen schauen und so weiter. Ja, das, denke ich, kennt jeder von uns, beobachtet an sich selbst oder auch bei anderen. Heute sprechen wir mit dem Autor und seelsorgerlichen Psychotherapeuten Reinhold Rute über den Umgang mit Defiziten. Er hat nämlich ein Buch dazu geschrieben, das genau diesen Titel trägt. Erschienen ist es im Brunnen Verlag. Vom Umgang mit Defiziten, und er bietet in diesem Buch auch Lösungen an, die das Selbstvertrauen stärken werden. Welche das sein können, darüber werden wir uns jetzt im Laufe der nächsten Stunde unterhalten. Und auch Sie, liebe Zuhörer, können anrufen, um Fragen zu stellen. Also es geht heute um Selbstvertrauen und den Umgang mit Defiziten. Und ich möchte jetzt in Wuppertal ganz herzlich Reinhold Rute am Telefon begrüßen. Grüße Gott, Herr Rute.
Ja, grüße Gott, Frau Böhler.
Herr Rute, wenn man so auf Ihr Leben schaut, dann könnte man ja sagen, ach, der Mann, der hat bestimmt keine Defizite. Ich sag mal so ein paar Sachen zu Ihrem Lebenslauf. Die waren zum Beispiel 11 Jahre lang der Generalsekretär des CVJM in Hamburg. Das ist der christliche Verein junger Menschen. Das ist der größte christliche Jugendverband in Deutschland. Und Sie haben zusammen mit Ihrer Frau zum Beispiel auch die erste deutsche Eheschule gegründet, haben dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche. Und dann nochmal etliche Jahre später haben Sie das Magnus-Felsenstein-Institut auch zusammen mit Ihrer Tochter und Frau gegründet für beratende therapeutische Seelsorge. Dazu kommen noch über 80 Buchveröffentlichungen. Ich glaube, das geht jetzt auch schon hin bis an die 90. Christliche Ratgeberbücher, sind viele aus Ihrer Feder entstanden. Und Sie sind immer noch dran zu schreiben und auch als Therapeut sowieso tätig. Also Ihr Leben hat reiche Frucht getragen, so wie ja bei jedem von uns. Wir alle haben Bereiche, die wir wunderbar ausfüllen, und trotzdem sagen Sie, Herr Rute, jeder von uns hat Defizite. Worum geht es uns und Ihnen denn heute, wenn wir über Defizite sprechen?
Ich würde so sagen, es gibt zwei Bereiche, die Defizite aufzeigen. Einmal den körperlichen Defizit oder körperliche Defizite. Das können also sein, dass Menschen körperlich sehr, sehr klein sind, dick geraten sind, Sehschwächen haben. Auch Krankheiten können eine Rolle spielen. Das, ich nenne mal zwei Symptome, das Down-Syndrom oder Autismus, um nochmal solche Dinge zu nennen. Dann gibt es Menschen mit Sehbehinderungen, mit Herzschwächen, mit Nierenschwierigkeiten. Das wären also Defizite im körperlichen Bereich. Mich interessieren aber viel stärker auch die Defizite im seelischen Bereich, also Mängel, Schwächen. Sie haben das eben schon angedeutet, Selbstwertstörungen, psychische Störungen, das sind sehr stark, auch das haben Sie genannt, Ängste. Ängste hat jeder Mensch. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ja, er hat nicht gesagt, ich nehme euch die Angst weg, sondern er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, da ist schon ein Stück Antwort drin, dass wir in ihm auch mit Ängsten, mit Defiziten, mit Mängeln, mit Schwächen, mit Minderwertigkeitsgefühlen, mit Zwängen, mit Befürchtungen, da haben sie schon eine ganze Latte von seelischen Schwierigkeiten, die uns alle, ich glaube, ohne Ausnahme kennzeichnen. Sie haben auch eben von den Stärken gesprochen, dass wir auch mal sagen können, Herr, ich danke dir, dass ich diese und jene Gabe habe. Aber wir haben eben auch Schwächen, Defizite, über die wir nicht unbedingt stolz sind.
Mhm. Nun, diese Defizite, die hat jeder Mensch, auch Menschen, wo wir sagen, die haben ganz besondere Gaben, die uns auch immer wieder ins Auge stechen. Und wir neigen ja dazu, manche Menschen besonders dann hervorzuheben, auf ein Podest sozusagen zu heben. Und wenn wir dann ein Defizit erkennen, oh, dann schießen wir da gerne drauf los. Aber nicht nur bei anderen, warum sage ich das? Wir schießen auch gerne bei uns darauf los, weil wir kein Verständnis haben, wenn dann doch mal was nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte und wir eine Schwäche an uns erkennen. Bevor wir dann über einen guten Umgang mit einer Schwäche sprechen, beim anderen beobachtet oder bei uns selber, erstmal nochmal die Frage, wo können solche Defizite herkommen? Was können der Ursprung sein?
Also, ich würde zunächst mal sagen, mir fällt als allererstes sofort wieder die Bibel ein. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, der Sündenfall, der beginnt gleich mit einer schrecklichen Geschichte, nämlich mit einer Selbsttäuschung, mit, ja, ich würde die auch nennen, Lügen, die wir für wahr halten. Der gute Adam wird gefragt, Adam, was hast du denn da gemacht? Nein, Herr, ich war das nicht, hat er gesagt. Die Frau, die du geschaffen hast, ich würde am liebsten sagen, zwei Schweinereien in einem Satz. Mhm. Da schiebt er auch noch dem Gott, dem Schöpfer, die Schuld in die Schuhe, denn die Frau, die du gemacht hast, die hat mich verführt. Eva wird gefragt, was hast du gemacht? Nein, Herr, ich war das nicht. Die Schlange, dieses krumme Luder, hat mich verführt. Also beide reden sich heraus und ich würde das gerne eine Ursünde nennen, die uns allen so ein bisschen im Blut liegt. Ich habe es festgestellt, bei Menschen, die wirklich nur einen Intelligenzquotient von 30 bis 40 haben, also die auch krank sind, könnte man sagen, die haben sofort eine Ausrede, wenn man ihnen irgendetwas unterstellt, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Also ja, das ist so eine Schwäche, die uns Menschen eigenartig darstellt. Ich kann sie auch Sünde nennen, aber das muss ich gar nicht, sondern es ist, wie gesagt, eine Schwäche, ein Defizit, eine Eigenart, die uns alle kennzeichnet.
Und Sünde vielleicht deswegen könnte man Sünde nennen, weil das etwas ist, was uns von Gott trennt,
genau.
Etwas, was uns sagt, hey, du bist nicht in Ordnung, so
genau.
Wie du bist, aber eigentlich hat uns Gott ja komplett gut geschaffen.
Mhm. Ja, er hat uns gut gemacht, sehr gut sogar, und doch sitzen diese Dinge in uns drin und wir müssen damit leben und wir Christen wollen versuchen, also auch mit diesen Schwächen, mit diesen Defiziten, mit diesen Selbstwertstörungen, mit diesen Minderwertigkeitsgefühlen, sind alles ja nur Umschreibungen, für diese Defizite fertig zu werden.
Und diese Defizite, die wir an uns immer wieder erkennen, die auch in unsere menschliche Natur ja hineingelegt sind, ja, wenn die können uns ja richtig krank machen, Herr Rute, wenn wir nicht mit uns, mit unserem Leben und vielleicht mit dem, wie Gott uns geschaffen hat, mit Lebensumständen ausgesöhnt sind.
Richtig. Wir versuchen, wir Menschen, also ich würde so sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, mit diesen Defiziten umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, wir kompensieren, wir gleichen aus. Das heißt also, wir versuchen, wenn wir also Minderwertigkeitsgefühle haben, zu kompensieren. Psychologen reden gerne nur von Überkompensation, weil sie sagen, wir gleichen gar nicht aus, sondern wir übergleichen aus. Und dann tun wir des Guten zu viel, sodass wir, auch das ist etwas, was wir bei sehr, sehr vielen Menschen finden, die Minderwertigkeitsgefühle haben, beispielsweise jetzt überkompensieren, über-ehrgeizig werden, übereifrig und jetzt zu ganz besonderen Leistungen fähig sind. Das wird auch auf dem körperlichen Sektor deutlich. Wir reden nicht umsonst von dem kleinen Napoleon. Und gerade der kleine Napoleon, also Menschen, die klein geblieben sind, oder der hässliche Zwerg, sagen wir, weil die dann meist so unangenehme Züge haben, aber die entwerfen in ihrem Leben Gaben oder kultivieren die auch, dass sie einen unwahrscheinlichen Ehrgeiz und eine Eitelkeit oder sonst was an den Tag legen, um was ganz Besonderes zu leisten. So dass, und das ist das Positive und das Negative gleichzeitig, dass Menschen mit Behinderungen beispielsweise oft im Leben Glanzleistungen gebracht haben. Ich denke nur an ein altes Beispiel, Demosthenes, der größte Redner des griechischen Altertums, das war ein Stotterer.
Na.
Und dann hat er sich an die See gestellt, er wollte das Stottern überwinden, hat er sich an die See gestellt, hat einen Stein in den Mund genommen und hat versucht zu reden. Und als er reden konnte, wollte er ein guter Redner werden. Und als er ein guter Redner werden wollte, er der beste Redner werden. Oder ein zweites Beispiel, es liegt einige Jahre zurück, wir haben den Namen noch, nehme ich an, kennen wir noch, Wilma Rudolph, die schnellste Läuferin der Welt vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mal im Augenblick, ich glaube, war vor 2000, weiß ich nicht mehr ganz genau, die schnellste Läuferin der Welt, die war kindergelähmt. Die hat im Rollstuhl gesessen und dann genau das Gleiche, was ich eben gerade sagte, die Mutter, eine gläubige Baptistin, hat zu ihr gesagt, du musst gehen, wir kommen sonst im Leben nicht zurecht, du gehst unter.
Also und sie hatte Polio, Kinderlähmung.
Wollte sie laufen. Mhm. Und immer ein Stück weiter, als sie laufen, wollte sie schnell laufen, als sie schnell lief, wollte sie Läuferin werden. Und so kommen dann oft solche Überleistungen aus Minderwertigkeitsgefühlen oder auch aus offiziellen Minderwertigkeiten zustande. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine, die Überkompensation, wäre eine Leistung nach oben, dass ich etwas besser machen will, also ausgleiche, um besser zu sein. Aber dann gibt es auch die Dekompensation. Das heißt also, dass ich mich nach unten hin entwickle und mit riesigen Ängsten reagiere, mit Versagensängsten bis zum Zusammenbruch oder bis zur völligen Auflösung, zur Dekompensation, dass ich also gar nicht mehr Mensch bin und mich als völliger Versager fühle und erlebe Zusammenbrüche. Sie haben eben schon einen auch genannt, den Burnout. Eine Möglichkeit auch, wo Menschen eine Zeit lang auch unter Umständen überkompensiert haben, weil sie etwas ausgleichen wollen. Und dann kommt auf einmal der Zusammenbruch, weil man des Guten zu viel getan hat oder weil wir, ja, weil uns Eitelkeit, Stolz, wir wollen gelten, wir wollen geliebt werden in der Welt, wir wollen bestätigt werden. Aus diesen Minderwertigkeiten heraus wird übertrieben und wie gesagt, dann ist auch das andere Ding mit drin, was Sie ansprechen, dass wir eben auch dabei zusammenklappen oder übertreiben.
Mhm. Aus Ängsten heraus kann Gutes entstehen, aber daraus kann auch ein ständiges Vergleichen entstehen.
Ja.
Eifersüchte, falscher Ehrgeiz. In der Heiligen Schrift im Jakobusbrief, da ist zu lesen, wo nämlich Eifersucht und Ehrgeiz herrschen, da gibt es Unordnung und
genau.
Böse Taten.
Ganz genau.
Wie ist denn das zu verstehen?
Ich muss immer wieder sagen, das Wort Ehrgeiz steht ja bei uns in Deutschland ganz, ganz hoch in Kurs. Nicht also, dass wir sagen, ein Kind, das nicht ehrgeizig ist, das nicht was leistet, aber es wird immer wieder auch das Wort Ehrgeiz. Man muss das Wort sich mal auf der Zunge zergehen lassen, genau was Sie zitiert haben. Die Bibel hat etliche Stellen, wo sie von Ehrgeiz oder von Ehre und Geiz, von Habgier redet. Das ist ja damit verbunden. Und das sind äußerst negative Dinge, die wir als Christen häufig nicht wahrhaben wollen. So ist in meinen Augen, aber damit bin ich auch noch nicht fertig, weil ich selber auch ehrgeizig bin. Sie haben ja am Anfang gesagt, wir alle haben unsere Schwächen und unsere Stärken. Ich habe die auch an der Stelle. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich bin mit diesem Thema noch nicht fertig, weiß aber gerade, weil Sie die Heilige Schrift gerade zitiert haben, aus der Bibel. Ich habe mal von einem Professor gelesen in England, einem Professor des Neuen Testamentes, der gesagt hat, sie kommt nur der Ehrgeiz 7-mal in der Bibel vor, jedes Mal ruiniert er die Gemeinde. Mhm. Das ist die andere Seite, auch das, was Sie gerade eben sagten, nicht? Mhm. Mit dem Wort aus dem Jakobusbrief.
Selbstvertrauen, wir sprechen vom Umgang mit Defiziten mit Reinhold Rute. Er ist Ehetherapeut, er ist Kinder- und Psycho Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, seelsorgerlicher Berater, Bestseller-Autor. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit Reinhold Rute zu sprechen. Wie geht es Ihnen denn mit den Schwächen, die Sie haben, die vielleicht angeboren sind aufgrund einer Organschwäche oder die sich im seelischen Bereich äußern, durch ihre Lebensumstände einfach sich im Laufe des Lebens herauskristallisiert haben, Defizite, die sich in Ängsten äußern, die ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen schwächen, sie immer wieder einengen im Leben und sie manchmal sagen, da könnte ich aus der Haut fahren, ich wäre manchmal auch gerne jemand anders, etwas, dass Sie an sich beobachten, dass Sie gerne vergleichen. Wir möchten mit Ihnen sprechen. Sie können Fragen stellen. Wir sind interessiert an Ihren Beobachtungen. Ja, gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe und mit meinem Gesprächsgast Reinhold Rute. Es geht uns heute um die Stärkung des Selbstvertrauens, um den Umgang mit Defiziten. Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria, Leben mit Gott. Heute in der Lebenshilfe sprechen wir mit dem Psychotherapeuten und Autor und seliger christlicher Ratgeber Reinhold Rute vom Umgang mit unseren Defiziten. Ja, Defizite, die können Menschen plagen, sie können verunsichern, niederdrücken und das Selbstvertrauen enorm einschränken. Und der erlebende Mangel kann sich ausdrücken in Unsicherheiten, Ängsten, Befürchtungen. Wir haben eben schon über einen übertriebenen Ehrgeiz gesprochen, der sich ständig vergleicht und mit anderen Menschen und einem minderen Zutrauen äußert. Unsere Schwächen kennenlernen und erkennen, darum geht es uns heute in der Sendung, so nach dem Motto, liebenswert bin ich doch immer und von Gott sowieso, dann steigert sich auch unser Selbstvertrauen, unser Selbstwert, wenn wir uns das sagen können. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu stellen, von Ihren Erlebnissen zu berichten. Ich darf nun herzlich begrüßen Frau Müller aus Ravensburg. Grüß Sie Gott.
Ich habe das Problem, ich habe eine körperliche Behinderung und ich denke, ich komme mit meinem Leben ganz gut zurecht. Nur fühle mich ein bisschen entthront, also ich fühle mich oft nicht als erwachsene Frau angesprochen oder so. Also mein Bruder hat mich oft ja als erwachsener Mann, weil er vieles früher konnte, Besorgungen machen und so. Und ja, und einfach so, da habe ich ein Problem.
Mhm. Herr Rute, konnten Sie das schon erfassen, worum es der Frau Müller ein Stück weit geht?
Ich nochmal, damit ich es auch richtig verstanden habe, das Wort Entthronung fiel. Ich glaube,
genau,
ich hörte auch eine Behinderung.
Genau,
und dann taucht ein Bruder auf. Ja, das ist ein Problem, wenn ich das also sagen darf, mit dem wir immer wieder auch zu tun haben, wenn Kinder in einer Familie aufwachsen, dass also Mädchen, wenn sie die Ältesten sind, dann den anderen überlegen sind oder der Junge, wenn er der Älteste ist oder wenn er tüchtiger ist, einem anderen überlegen ist, wenn man selber sogar die Älteste ist, weiß ich nicht in Ihrem Fall, und der Bruder ist so ja jünger und tüchtiger, dann geht das ganz besonders an den Selbstwert. Ich fühle mich nicht wertvoll, ich fühle mich nicht geachtet. Ja, das Wort Entthronung fiel, ich bin entthront worden. In der Regel wird schon deutlich, dass ich dann wahrscheinlich die Ältere war und nach mir kommt noch jemand, der ist auf einmal viel tüchtiger. Das kann im ganzen Leben uns bedrücken. Was können wir tun? Wir können als Christen immer nur hergehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich lieb hast, wie ich bin. Was du dir dabei gedacht hast, dass ich vielleicht diese oder jene Schwäche, diese oder jene Behinderung habe, weiß ich nicht. Ich lebe das, was ich kann. Und da fühle ich mich gut und da fühle ich mich zufrieden. So wie ich schaue auf den Bruder, auf andere, die besser sind, dann komme ich immer in Schwierigkeiten. Und das geht jedem Menschen so. Da kann der noch so tüchtig sein, da kann einer Bundeskanzler sein oder sonst was, so wie er sich einen anderen Ministerpräsidenten in einem anderen Land oder einen Bundeskanzler oder einen ähnlichen anschaut, dann kriegt er Komplexe. Mhm. Die haben also der Hochgestellte, wenn man das so sagen darf, oder auch der Behinderte, sie haben alle die gleichen Probleme und müssen auf eine Weise damit umgehen. Und einen Satz habe ich gesagt, der liegt mir unheimlich am Herzen, denn es kann man ja nicht jetzt in einem solchen Gespräch in ein paar Minuten das Problem vom Tisch holen.
Ja, ja.
Ich hoffe, die Worte von Herrn Ruthe haben Ihnen Mut gemacht, ja. Frau Müller.
Ja, danke.
Und ich wünsche.
Ja, ich habe schon Glaube, also bin schon ohne das, wenn man nur auf die Urteile von anderen angewiesen wird.
Genau, ganz wäre, genau.
Dann, käme ich nicht durch.
Ja.
Ja.
Dankeschön für Ihren Anruf und dass Sie das mit
danke
uns geteilt
auch
haben.
Für Sendung, ja.
Ja. Alles Gute, Frau Müller, auf Wiederhören. Danke. Ja, aus Ravensburg gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Eichenau in der Nähe von München bei Fürstenfeldbruck. Dort ist Frau Fruth am Telefon. Auch Sie grüße ich herzlich.
Ja, grüß Gott. Und zwar möchte ich dazu was sagen. Und zwar, ich hatte eine Psychose, also viele Ängste. Ich hatte auch so Angst, also ich konnte mich selber nicht annehmen. Ich wollte immer jemand, wer anders sein und so. Und dann habe ich glücklicherweise also zu Christus gefunden, eine persönliche Beziehung zu ihm bekommen und er hat mich total verändert, also total, wirklich, ich arbeite jetzt wieder in meinem Beruf als Krankenschwester und
wunderbar,
ich bin voll zufrieden mit allem und so und auch mit der Familie und so und alles.
Und trotz der schweren psychischen Erkrankung.
Und Maria und die Heiligen, also ich habe ja auch wieder zur katholischen Kirche zurückgefunden, Gott sei Dank. Ne,
ja.
Also, weil ich war bei den Freikristen jahrelang und da hatte ich zu Jesus gefunden gehabt. Aber wie gesagt, jetzt wieder in die katholische Kirche zurück und so, Gott sei Dank, durch meine Mutter, die hat für mich gebetet in Altötting. Und wie gesagt, also ich bin voll zufrieden mit meinem Leben wieder. Und auch meine Ärztin ist ganz zufrieden mit mir. Ich muss bloß alle Vierteljahr noch zu ihr und so zu, einfach bloß Gespräch führen. Aber und Tabletten muss ich schon noch nehmen, Basisdosis. Mhm. Aber ich bin so zufrieden mit meinem Leben, echt. Ich danke Jesus von ganzem Herzen, dass er mich so verändert hat und dass er mich so wunderbar gemacht hat.
Sie haben gesagt, Frau Fruth, dass Sie Menschen zu Jesus geführt haben. Was war denn so für Sie das Ausschlaggebende, wo Sie sagen, trotz meiner sehr schweren psychischen Erkrankung, eine Psychose ist ja nicht einfach so, als wenn man einen Schnupfen hat, trotzdem habe ich gelernt, dass Jesus mich liebt und mich annimmt, auch wenn vielleicht meine Freunde befremdlich auf mich geschaut haben, als ich in der Phase der Psychose war. Was waren Ihnen da vielleicht besondere Bibelworte oder was?
Ja, also Sie haben viel für mich gebetet, erst einmal. Und wie gesagt, ich habe zu Jesus eine persönliche Beziehung bekommen und habe immer gesagt, Jesus, führe du mich, leite du mich jeden Tag. Und, und hilf mir in meiner Angst und so und hilf mir einfach. Und Jesus hat mir geholfen, er hat mich da herausgeführt. Also es ist wunderbar, echt, also, was ich da erlebt habe.
Wenn ich zwei Dinge hochheben darf, auch für die Mithörer an den im Sender jetzt. Das eine, die Dame hat gerade gesagt, also es wurde für mich gebetet. Wir halten vom Gebet sehr viel und hier wird auch wieder deutlich, wenn wir für Menschen beten, wir glauben, dass Gott wirklich Kraft zeigt, über die Gebete er erhört. Und der zweite Gedanke war an dieser Stelle, dass sie eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Verstehen Sie, wir können alle miteinander über geistliche Dinge reden, das hört sich alles wunderbar an, habe ich aber wirklich eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus, der mein Herr und mein Heiland ist, lasse ich mich in kleinen und in großen Dingen führen, und nehme ihn wahr und nicht die Kommentare der Mitmenschen. Das ist ungeheuer schwierig und das ist gar nicht so einfach. Aber wer das probiert und wagt, das kann ich also nur bestätigen an dieser Stelle. Und das haben wir eben von Frau Futh gehört. Der bekommt Hilfe und der erfährt auch eine Änderung in seinem Leben, sogar bei Psychosen. Wir wollen das bitte mal festhalten. Das gehört, die Psychose gehört zu den schwersten seelischen Störungen, die wir kennen. Und auch da kann unser Herr helfen.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Hörerin, die uns erreicht hat. Es war Frau Fruth aus Eichenau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Fruth, dass sie uns davon erzählt hat, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat, wie sie Heilung erfahren durfte durch das Gebet, dass es Menschen gab, die sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus herangeführt hat. Und Herr Rute, Sie haben es ja auch schon gesagt, es ist einfach wichtig, die lebendige Beziehung zu Gott, zum Glauben, in den Glauben hereinzufinden. Und dass das eine ist, dass wir darüber sprechen, aber das andere ist, dass wir dafür beten, dass Menschen in diese Beziehung hineinfinden. Jetzt möchte ich die nächste Hörerin begrüßen. Sie hat uns erreicht aus Norddeutschland, aus dem Norddeutschen, Frau Fischer. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, Herr Rute.
Ja.
Ich danke Ihnen für Ihren wunderbaren Vortrag. Also mir ist nochmal ganz viel bewusst geworden. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Zusammenbruch und musste ins Krankenhaus. Ich hatte eine regressive Depression, weil ich aus meiner Wohnung raus musste und da wurden ganz alte Kindheitsverletzungen wieder ausgelöst und ich war nicht mehr in der Lage, mir Hilfe zu holen und konnte also dann nicht mehr essen und meine Tochter hat mich dann ins Krankenhaus gebracht. Also ich sage mal, ich habe gebetet, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich war nur im Kopf. Also ich konnte nicht mehr die Gefühle wahrnehmen, weil es zu schlimm für mich schien, sage ich mal, schien, weil ich als Zweijährige von meiner Mutter verlassen wurde und da ist dieses alte Trauma wieder ausgelöst worden.
Ja.
Im Nachhinein habe ich natürlich vieles erkannt, aber ich konnte es in der Situation nicht. Und ich denke, bei mir ist es so, dass ich unterkompensiert habe und dazu auch neige, weil ich immer die Schwächste in der Familie war und meine Geschwister alle stärker und ich war immer kränklich und immer wurde, also ich sag mal, ich auch so behandelt, als wie, na du kannst ja nicht und es geht ja bei dir nicht und ich merke, dass ich diese Rolle immer noch ein ganzes Stück habe und meine Schwester ist ein Jahr älter und kräftiger und die macht dann auch für mich und hilft mir. Und ich brauche auch ihre Hilfe, weil ich jetzt umgezogen bin, hat sie mir sehr viel geholfen. Aber ich möchte gerne raus aus dieser Rolle und das finde ich so schwer.
Ja, das geht auch nicht von heute auf morgen. Sie haben wieder, wie die erste Anruferin auch gesagt, dass also die Familienkonstellation eine ganz entscheidende Rolle spielt. Mhm. Sie haben es gesagt, dass Sie unterkompensiert haben, so haben Sie es formuliert, weil Sie also, ja, ich will mal ein ganz anderes...
Übersetzen Sie das vielleicht auch nochmal für die Hörer, Herr Rute, was heißt unterkompensiert?
Ja, und ich hätte beinahe gesagt, unterkompensiert heißt, im Grunde heißt ja kompensieren, einen Ausgleich schaffen. Mhm. Und wenn ich unterkompensiere, dann bleibe ich unter meinen Möglichkeiten. Mhm. So verstehe ich es. Ich kenne dieses, höre dieses Wort jetzt auch das erste Mal. Aber die Dame hat sich sicher was dabei gedacht. Und ich hoffe, dass ich es richtig ausdrücke, denn in dem, was sie jetzt sagt, auch in der Familie, hat sie ist sie die Jüngste oder diejenige gewesen, jedenfalls, die untergebuttert wurde, so will ich das Wort jetzt mal nennen. Also wo sie die Kraft der anderen Brüder oder Schwestern erlebt haben und dann mehr oder weniger sich klein gefühlt hat und gehe dann den unteren Weg, also die Unterkompensation. Ich komme gar nicht zum Zuge richtig. Und das Schlimme ist, dass wir uns so etwas einreden können. Und die Dame hat sehr schön gesagt, Das ging jahrelang gut, sie hat das wahrscheinlich weitgehend gut verkraftet und auf einmal leben solche Verwundungen, solche Verletzungen, solche Kränkungen wieder auf und sie fällt in eine Depression, die wieder auflebt, die vielleicht früher mal durch diese Dekompensation, durch diese nicht gelungenen Ausgleich, der eher nach unten zielt, mich schwach gemacht hat. Und das kann immer wieder im Leben passieren. Wichtig, ich kann immer nur dabei bleiben, dass wir uns annehmen, wie wir sind, so wie wir vergleichen. Sie haben das ja, Frau Böhler, ein paar Mal angesprochen auch, so wie wir uns vergleichen. Im Grunde tun wir das alle. Das geht in der Schule schon los mit den Noten. Was hat der eine, was hat der andere? Und wir machen uns ständig damit fertig. Das ist unser Leben. Das ist unsere Gesellschaft. Ich gestehe allen, auch den Hörern und Hörerinnen hier ganz ehrlich, damit bin ich noch nicht fertig, weil das etwas ist, das unserem christlichen Glauben eigentlich zutiefst widerspricht. Aber wir alle stecken in diesem Dilemma und darum erleben wir auch ja als Christen, was wir jetzt gerade von dieser Hörerin auch gehört haben, oft diese Schwierigkeiten, ob das jetzt Zwänge sind, ob das jetzt Befürchtungen sind, Ängste sind, von denen wir reden, oder aber die Depression ist ja auch immer mit Angst verbunden und mit Schwächen, dass ich mich ganz schwach fühle und dann selbst, wie sie gesagt hat, selbst im Gebet nicht mehr das Vertrauen habe, was ich sonst habe.
Ja, danke schön. Das hat mir das jetzt nochmal deutlicher gemacht. Also bei mir ist es schon so, dass Ängste im Grunde in meinem ganzen Leben da waren und wie sich jetzt so gesteigert haben, dass ich also auch auf jede Kritik so überempfindlich reagiert habe und jedes bisschen mich umgehauen hat durch diese Situation, dass ich aus meiner Wohnung raus musste.
Ja.
Und mir hat ein Therapeut auch gesagt, es hängt eben mit dieser frühkindlichen Verletzung zusammen. Und ich meine, ich bin froh, dass ich den Umzug überstanden habe und nun geht es darum, mich neu zu orientieren, was natürlich wieder Ängste hervorruft, aber ich will
jetzt... ganz kleinen Schritten wirklich versuchen wieder, ich bin wert, ich habe bei Gott einen Wert, so wie ich mich vergleiche und höre auch auf die Kommentare anderer, jeder schaut durch seine Brille, selbst einer, der keine aufhat, schaut durch die Brille des Vorurteils und wenn ich mir die Dinge anziehe, werde ich immer schlechter abschließen, statt auf mich zu schauen und auf ihn. Du bist so, wie du bist, gut genug. Nicht gut, Gott allein ist gut, aber gut genug, ich reiche aus. Das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Wenn ich mir den immer sage, dann kann ich mit den Schwierigkeiten und den Anläufen von draußen und mit den Kritiken und den Dingen, die ich oft negativ höre, besser umgehen.
Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Ja. Auf Wiederhören.
Alles Gute. Danke. Danke, Frau Fischer, für Ihren Anruf. Ja, wir sprechen heute über den Umgang mit Defiziten, über den Umgang mit vielleicht Ängsten, was immer Sie als Defizit in Ihrem Leben empfinden. Vielleicht haben Sie auch wirklich ein körperliches Defizit, das sich auch dann auf Ihr Leben, auf so wie Sie über sich denken, wie Sie Ihr Leben empfinden, auch ausgewirkt hat. Wir möchten heute Hilfestellungen dazu geben und Antworten dazu geben, wie Sie vielleicht zu mehr Selbstvertrauen finden können, wie Sie mehr dahin finden können, sich geliebt zu fühlen von Gott und den Menschen und sich selbst aber mehr annehmen können. Herr Rute, wie kann ich denn lernen, mit Ängsten umzugehen? Wie gehen Sie denn jetzt auch in einem therapeutischen Setting mit jemandem um, der Ihnen sagt, ja, Ängste plagen mich, obwohl ich Christ bin und ja keine Ängste haben dürfte und sollte, plagen mich Ängste?
Ja, wie gehen wir damit um? Das ist gar nicht so einfach. Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass wir eingestehen, dass wir Ängste haben. Ich habe es also vorhin gesagt, bei Adam und Eva geht das schon los, wir reden uns heraus. Solange wie wir uns herausreden, ach, das ist ja alles nicht so schlimm und das schaffst du schon und das wird schon irgendwo, auch andere sagen das ja immer, das kriegst du schon unter die Füße und so weiter. Nein, wir müssen zunächst ganz ehrlich erkennen, an dieser Stelle sind meine Ängste, meine Defizite, ja, bleiben wir bei dem Wort Ängste, riesengroß und ich muss ihnen ehrlich ins Angesicht schauen, die machen mich fertig und die Erfolge oder die Folgen sind die und die und die und die. Das sieht bei mir so und so und so aus. Das ist der erste Schritt. Nur wenn wir wirklich einsehen, was wir denken, fühlen, glauben, meinen, können wir weitermachen. Ich könnte es auch so sagen, die Einsicht in unsere Probleme ist der allerwichtigste Schritt. Aber das ist nur ein Schritt, auch das sage ich immer wieder, wenn wir die Einsicht gewonnen haben, ist noch nichts passiert. Dann sich auf den Weg zu machen und an diesen Dingen jetzt systematisch zu arbeiten, in ganz kleinen Schritten, was kann ich tun, ich kann auch da nur demjenigen die Frage stellen, was hat Ihnen geholfen, was hat dir geholfen, im letzten halben Jahr, im Jahr, in den letzten paar Jahren, wenn du sehr mit Ängsten zu tun gehabt hast, was hast du getan? Wir haben vorhin eine Dame mit Psychosen gehört, die gesagt hat, ich habe für mich beten lassen. Zweitens, ich habe mich an Christus gewandt und habe jetzt versucht, mit ihm Führung zu erleben, dass er mich führt und so weiter. Das wären schon die Schritte über die Einsicht hinaus zu akzeptieren, dass ich diese oder jene Schwäche habe, dass ich diese oder jene Ängste habe. Denn wenn andere Leute sagen, das ist doch halb so wild und das redest du dir nur ein oder das bildest du dir nur ein, nein, ich muss dabei bleiben, du magst auf deine Weise recht haben, bei mir ist es aber so. Meine Einreden, meine Einbildungen, meine Selbsttäuschungen, das mag alles richtig sein, sind aber real da. Und darum hilft es überhaupt nichts, was sehr viele Seelsorger oder seelsorgerlich arbeitende Menschen in der Gemeinde tun, dem anderen das liebevoll auszureden, weil er sich da was eingeredet hat. Das ist äußerst gefährlich und kritisch, und wir nehmen diesen Menschen, der jetzt so wahnsinnig darunter leidet, so wie die Dame eben, die sagte, dass sie Rückfälle gehabt hat mit der Depression, weil da so Dinge angerührt wurden, jetzt zu sagen, wie kannst du dich denn jetzt mit so einem Mist, der damals war, wieder beschäftigen, das hilft überhaupt nicht, sondern wir müssen denjenigen rückhaltlos ernst nehmen. Und ich habe das Patentrezept nicht, sondern mit ihm überlegen, was ihm geholfen hat. Die Ratschläge, die ich ihm geben kann, helfen ihm nicht. Ich kann Ihnen was sagen, das klingt verrückt, aber ich sage es mal. Wenn ich Probleme habe, die habe ich natürlich auch, und ich gehe hier in mein Arbeitszimmer und setze mich hin und schreibe einen Artikel oder irgendwas, dann bin ich vollkommen raus aus allem. Das kann ich aber keinem anderen Menschen raten, sondern das kann ich nur mir sagen. Das ist eine Hilfe für mich, aber nicht für die Allgemeinheit. Sondern meine Frau geht in den Garten und pflegt Blumen und rupft Unkraut aus und freut sich jetzt. Und indem sie was gearbeitet hat, plötzlich ist sie ihre Sorgen oder die Probleme auch los. Auch eine Möglichkeit, wie ich damit umgehe. Aber bitte, jeder auf seine Weise. Meine Rückfrage würde darum lauten, was hat Ihnen geholfen in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Womit konnten Sie gut umgehen? Wie haben Sie das überwunden? Können wir das wiederholen? Ist das eine Möglichkeit? Weil jeder anders denkt, anders fühlt, anders glaubt, anders lebt, anders arbeitet. Wir müssen uns das auch einer der Punkte, das zu überwinden, uns in diesen Menschen hineinversetzen, wie er die Welt erlebt, und dann mit ihm überlegen, was ihm im Namen Jesu auch als Christ helfen kann.
Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria. Hörer reden mit, leben mit Gott. Heute sprechen wir über das Selbstvertrauen und den Umgang mit Defiziten und wie wir in mehr Selbstvertrauen hineinfinden können. Mein Gesprächsgast ist der seelsorgerliche Psychotherapeut Reinhold Rute aus Wuppertal. Er ist vielen von Ihnen sicherlich auch bekannt durch seine zahlreichen christlichen Ratgeberbücher. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu stellen, Fragen, wie Sie zu mehr Selbstvertrauen finden können, damit wir auch teilhaben können an ihren Lebensgeschichten und auch davon gegenseitig lernen. Jetzt möchte ich eine Hörerin begrüßen. Sie hat uns aus dem Oberbayerischen erreicht. Grüß Sie Gott, hallo.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Rute.
Ja, grüß Gott.
Ja, bei mir ist das sehr schwierig, weil die Vergangenheit, wie komme ich in mein Leben zurecht, wenn die Vergangenheit in meinem jetzigen Leben immer wieder mit reingezogen wird? Und da kann ich, wie komme ich auch da auf meinen Weg? Ja, habe totale Probleme damit, ja.
Ja, ja. Ja, auch wieder leichter gesagt als getan, die Vergangenheit wirklich ruhen zu lassen. Wir spüren auch wieder, ich bin ein Typ, ich kann leicht die Vergangenheit beiseite legen, aber Sie sagen, und das muss ich ganz ernst nehmen, ich habe Schwierigkeiten mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit läuft mir nach. Immer wieder denke ich an die Dinge, die da gewesen sind. Ich kann nur sagen, den Blick nach vorne zu richten und immer wieder, wenn man morgens aufsteht, Herr, was willst du, dass ich heute mit dir tue oder was erwartest du von mir, und nicht den Blick zurück. Etwas, was sie gehindert hat, etwas, was ihnen im Wege gestanden hat, etwas, was sie belastet hat, etwas, was sie vielleicht auch stückweise aus der Bahn geworfen hat. Ich entscheide heute neu. Das ist übrigens immer wieder auch eine der Antworten, die ich geben kann. Nicht mein Gestern, ja, stückweise bestimmt es mein Leben, das ist gar keine Frage. Wir können die Vergangenheit nicht grundsätzlich abtun, sonst würde das ja alles nicht stimmen, was wir über Kindererziehung und so weiter sagen. Aber bitte, das andere stimmt auch. Wir stehen hier und haben die Freiheit, jeden Tag, jeden Augenblick völlig neu zu entscheiden. Heute. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist das heute, wo Sie völlig neu entscheiden können und lassen die Vergangenheit ruhen. Was will ich jetzt tun? Was will ich jetzt in Angriff nehmen? Wie kann ich jetzt auch mit Gottes Hilfe einen Schritt tun oder etwas wagen, wo mich vielleicht die Vergangenheit oft gehindert hat? Ich glaube daran, dass es klappt. Verstehen Sie, wenn das wäre eine dieser Möglichkeiten, mit der Vergangenheit Schluss zu machen, denn man kann hypnotisiert wie ein Kaninchen auf die Schlange zurückschauen und diese Vergangenheit macht mich kaputt, nimmt mich gefangen und baut Barrieren für mein Leben auf, nimmt mir die Kraft, etwas Neues zu machen. Also, aber wie gesagt, ich kann nichts tun, sondern ich muss was tun, nach vorne schauen. Wenn ich mich umdrehe, muss ich etwas tun. Ich kann nur etwas ändern, wenn ich mich nur umdrehe und schaue nach vorne und ich tue nichts, passiert nichts. Ich weiß nicht, ob ich das deutlich gesagt habe, sondern wenn ich mich umdrehe, ich will was Neues und bleibe still sitzen, dann kann ich auch, wenn ich meine Blickrichtung nach vorne geändert habe, immer noch nach hinten schauen. So wie Sie aber etwas jetzt Neues in Angriff nehmen und sagen, mit ihm, mit unserem Herrn, gehe ich jetzt diese oder jene neuen Schritte, die ich mir überlegt habe, ohne mit dem Blick auf die Vergangenheit, dann wird die Vergangenheit immer kleiner in meinem Leben. Eine Möglichkeit der Überlegung.
Ja, Herr Rute, es ist hauptsächlich auch, dass ich einfach von meinen Mitmenschen immer wieder konfrontiert werde automatisch. Und ich weiß nicht, wie ich da... Verstehen Sie? Also Sie werden mir dann...
Ja, aber ich muss die mit Menschen auch ausschalten. Ich sollte in erster Linie auf ihn schauen und dann aber auf mich. So wie ich auf die Mitmenschen schaue, leider können wir ohne andere Menschen nicht leben. Nur, das ist völlig richtig, aber wir können den Blick auf ihn und auf uns selber konzentrieren und jetzt uns nicht immer wieder dadurch verunsichern lassen. Das Schlimme ist, wenn ich erstmal in die Vergangenheit schaue, ohne Vorwurf bitte, dann ist es auch merkwürdig, dass ich immer in den anderen, denen ich jetzt begegne, mit denen ich rede, immer wieder diese Vergangenheit aufleuchtet, statt wieder das, was Sie sich jetzt vorgenommen haben, was Sie wollen, sich nicht durch andere beirren lassen und Ihren Weg gehen im Vertrauen auf ihn und auf sich selbst auch.
Mhm. Ja. Dann würde ich es gerne so stehen lassen, dass Sie vielleicht mit diesen Worten jetzt in den Tag hineingehen. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen.
Ja, danke schön.
Kann ich auch nur wünschen.
Ja, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. In Bad Aiblingen am Telefon, da ist Frau Riedel. Hallo, grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Yes, ja. Ich möchte sagen, dass ich so wenig Selbstvertrauen habe und darunter sehr leide. Ich habe einfach oft keinen Mut, etwas anzufangen, was ich tun will, und sage, das schaffe ich jetzt doch nicht.
Ja.
Und ich denke, mich interessiert immer schon auch psychische Belastungen. Und ich habe erstens als Kind schon sehr viele Ängste gehabt. Aber dann, als ich 13 Jahre war, war meine Mutter so depressiv. Wir waren 7 Kinder und ich war die älteste von den Mädchen. Und habe viel dann die Mutter ersetzen müssen. Ich habe oft lange, bis in den Abend hineingearbeitet und habe gemerkt, ich schaffe doch nicht, was ich eigentlich tun wollte. Und das hängt mir ein Leben lang nach, dass ich wenig Selbstvertrauen habe und mir nicht viel unternehmen traue. Bloß alltägliche Sachen, meinetwegen das und den Schrank ausräumen und das neu richten oder sowas, da bin ich immer etwas mutlos.
Ich glaube, dass Sie sich zu viel vornehmen, denn Sie haben ja wie Ihre Mutter gearbeitet haben, alles getan, und das Depressive könnte Ihnen ein bisschen auch noch in Ihren Adern ruhen, wenn man das überhaupt so sagen darf.
Ja, ja.
Nicht? Das sind so Entmutigungen. Das depressive Element ist leider dick geprägt mit Entmutigungen, die man sich immer wieder selber sagt. Vielleicht sollten Sie sich immer wieder sagen an der Stelle, nicht wahr, du schaffst das nicht, ist Unsinn, das redest du dir ein. Das sind genau diese depressiven Gesänge, die ich mir immer wieder angehört habe und die ich glaube, und darum wieder, was ich auch eben schon mal sagte, ich nehme mir vor, Kleinigkeiten, machen Sie sich nicht riesige Zettel, was Sie den ganzen Tag machen wollen, denn am Abend sagen Sie, siehst du, du bist eine Niete, du bist ein Versager, du hast wieder nur die Hälfte geschafft, das ist alles mit dir nichts. Nein, gehen Sie einen kleinen Schritt und danken Gott, dass Sie diesen Schritt geschafft haben. Denn wie gesagt, gerade bei Selbstwertstörungen, diese Versagensgefühle, das sind Selbsteinreden, die ich mir wie ein Band, das abläuft in meinem Herzen, in meinem Kopf, immer wieder sage, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, statt, und dann lasse ich es auch. Und dann unterbleibt es. Und dann ist ihre Trauer und ihr Unglücklichsein, ihre Unzufriedenheit größer, weil sie sich so viel vorgenommen haben, statt nur einen kleinen Schritt, und den gehst du jetzt in seinem Namen, in seiner Kraft, und rede dir nicht ein, du schaffst es nicht, denn dann schaffe ich es nicht. Diese Selbsteinreden haben ja eine solche gewaltige Kraft, dass sie sofort sich plötzlich im Körper umsetzen, ihre Kräfte lähmen, und dann kann ich es nicht. Und nachher reden sie sich ein, siehste, du hast es ja nicht geschafft, du kannst es ja wirklich nicht, weil ich an diese Schwäche, an diese Selbsteinreden geglaubt habe. Und da möchte ich Ihnen sehr Mut machen, mit kleinen Schritten anzufangen, denn Sie merken ja, als Ihre Mutter damals krank war, haben Sie es geschafft und haben ihr beigestanden als die Älteste und haben wahrscheinlich viel mehr gemacht, als Sie selber für wahr halten.
Ja, das schon. Aber ich hab natürlich immer gemerkt, dass es nicht ausreicht und dass es einfach so nicht weitergeht. Sie ist dann durch Homöopathie wieder gesund worden.
Bitte?
Wieder normal worden. Mhm. Aber ja. Es ist, in mir ist es geblieben, dass ich einfach immer mich hart tue im Leben. Mhm.
Oder immer dieser Satz auch, es reicht nicht aus. Verstehen Sie, das bitte? Ist eine, Sie müssen diesen Satz aus Ihrem Vokabular, wenn ich das so sagen darf, streichen und den regelrecht ins Gebet nehmen, so wie der Satz schon ausgesprochen, da wird bestimmt nichts von, das schaffst du bestimmt nicht, oder das alles das, was du dir vornimmst, das gelingt dir nicht. Diese Sätze prinzipiell streichen, so wie sie kommen, weil sie lähmen. Und zwar über den Gedanken werden die Kräfte im Körper zerstört, statt das Gegenteil, du kannst das. Du wirst jetzt diese kleinen Schritte, nicht Riesenschritte, kleine Schritte machen. Und jeden Schritt, den sie gewagt haben und gemacht haben und der ihnen gelungen ist, wenn Sie dann ein Dankgebet sprechen, werden Sie spüren, wie das langsam wieder aufwärts geht.
Ja. Dann bedanke ich mich herzlich für Ihren Anruf, Frau Riedel.
Ja, bitte, ich danke auch.
Alles Gute wünschen wir auch Ihnen.
Ihnen auch.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, die Sendung geht langsam ihrem Ende entgegen. Ich habe noch zwei Hörer, die mit Ihnen sprechen möchten. Jetzt erstmal eine Hörerin aus dem Raum Nürnberg. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott.
Sie dürfen sprechen. Wir hören Sie.
Ich möchte gern beitragen. Ich hatte eben Probleme mit dem Selbstvertrauen und mir hat ein Buch sehr geholfen oder auch ein Seminar, was ich da gefunden habe, wo das vorgestellt wurde von Rolf Merkle. Es war aber dann auch wirklich mit so eigenen Üben, so in dem Alltag üben, mit verbunden. Und jetzt bin ich auf etwas gestoßen, dass es auch Literatur gibt über hochsensible Menschen.
Ja, ja, ja.
Also in der Internetadresse www.hochsensibel.de habe ich da einfach ein bisschen auch Literatur gefunden, beziehungsweise eine Freundin hat mir was ausgeliehen. Und da merke ich richtig, dass mir einfach vieles viel klarer wird und ich bei meinem Sohn jetzt merke, dass der diese Sensibilität auch hat.
Ja. Ja.
Und da natürlich auch nochmal besonders gefordert bin, dass er wirklich dann auch das Selbstvertrauen bekommt.
Wenn ich dazwischen gehen darf, nicht wahr? 25% aller Menschen, das haben wir jahrelang, jahrzehntelang so völlig übersehen gehabt, sind hochsensibel. Und diese hochsensible Menschen, wir haben das jetzt in dieser Sendung noch gar nicht angesprochen, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das antippen, sodass viele Ängste, Befürchtungen, Schwachheiten, auch vom Letzten, was wir eben gehört haben, diese Selbsteinreden, ich schaffe das nicht und so weiter, haben sehr oft eben auch mit dieser Hochsensibilität zu tun. Diese Menschen sind infiziert, weil sie sehr, sehr sensibel sind. Sie nehmen alles tragischer, dicker und es schlägt alles tiefer zu Buch. Insofern haben Sie recht, auch wenn Sie das bei Ihrem Kind entdecken, dass wir uns sehr Mühe geben müssen, immer wieder zu stärken mit ganz kleinen Schritten. Du schaffst das, damit wir uns nicht selber ruinieren, nicht selber klein und schwach machen, weil das auch mit Hochsensibilität verbunden ist.
Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen herzlich für Ihren Anruf.
Danke auch.
Auf Wiederhören. Ja, dann ein letzter Hörer, den wir heute hier auf Sendung nehmen. Wir sprechen über Selbstvertrauen, vom Umgang mit Defiziten mit Reinhold Rute. Und jetzt noch mit Ihnen, Herr Altenburger aus Radolfzell aus dem Bodenseeraum. Rufen Sie uns an. Grüß Sie.
Ja. Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Guten Tag, Herr Rute. Ich bin sehr froh über die Beiträge von Ihnen. Ich habe schon gehört, es geht jetzt um die Sendezeit, die restliche, die kurz bleibt. Ich habe aber noch eine Frage. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Und zwar glaube ich, wahrgenommen zu haben, dass unsere ganzen westlichen Gesellschaften an einem großen Defizit des Geliebtseins, des Wahrgenommenseins leidet. Und ich glaube, gerade neulich in den Exerzitien wahrgenommen zu haben, dass auch Promiskuität, Pornografie eine Folge aus diesem ganzen Nicht-Geliebtsein, Nicht-Angenommensein sind. Und vielleicht können Sie einen Blick noch dahin werfen, was Sie eigentlich jungen Eltern mit auf den Weg geben wollen. Denn die Veränderung der Gesellschaft durch die Berufstätigkeit der Mutter, das frühe Abschieben in die Krippen und so, das sehe ich alles ursächlich an als Mangelfaktor, der da schon als Wurzel gelegt ist, dass diese Defizite überhaupt entstehen.
Kann ich nur bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Also das, da geht das ganze Theater, wenn man es jetzt negativ salopp formuliert, los, dass Eltern einfach so nicht mehr die Gelegenheit haben, weil die Überforderung in unserer Gesellschaft immer höher, immer schneller, immer besser uns dazu treiben, dass wir uns so mit den Kindern nicht mehr vertrauensvoll hingeben können, dass wir sie annehmen, wie sie sind, mit all ihren Dingen, mit all ihren Schwierigkeiten, mit all ihren Denken, Fühlen, Glauben. Wenn wir das tun, da geht es los. Sie können sagen auch, viele Probleme genau beginnen an dieser Stelle, dass wir diese Annahme unserer Kinder verweigern oder dass es uns nicht gelingt, sie so anzunehmen. Und darum auch dieses Wort, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, ist eigentlich eine ausgezeichnete Antwort, auch vom Biblischen her, wenn wir das tun würden. Und wir könnten junge Eltern anleiten an dieser Stelle, sich wirklich intensiv zu mühen. Das ist ganz klar, das wirkt sich in der Gesellschaft aus, werden wir weitaus weniger Probleme mit Selbstwertstörungen, mit Schwächen und so weiter haben, weil der Mensch einen Selbstwert hat. Er fühlt sich geliebt, er fühlt sich angenommen, er fühlt sich akzeptiert. Das ist das A und O. Vielen Dank für den Hinweis.
Allen Segen über die Sendungen und auch Ihr ganzes Wirken. Ich bewundere Sie wirklich, weil Sie ja im fortgeschrittenen Alter noch so aktiv sind und den Menschen so viel geben können. Und auch vielen Dank an Radio Horeb und allen Segen, allen Mitarbeitern. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Altenburger. Sie haben uns jetzt aus Radolfzell aus dem Bodenseeraum angerufen. Danke für Ihren Anruf. Herr Rutte, nun sind wir am Ende unserer Sendezeit. Ja. Selbstvertrauen vom Umgang mit Defiziten. Sie haben ein mehrseitiges Buch dazu geschrieben. Wir haben versucht, es in eine Sendung hineinzubekommen. In Ihrem Buch haben Sie ganz vielseitige Probleme oder auch menschliche Züge angesprochen, auch die Eifersucht oder auch den Umgang mit Lebenslügen, mit Schuld und Schuldgefühlen, Machtkämpfen, Machtkämpfe in der Ehe. Vielleicht, wenn jemand sagt, ich bin neugierig geworden, das christliche Ratgeberbuch ist im Brunnen Verlag erschienen vom Umgang mit Defiziten. Herr Rutte bietet in dem Buch Lösungen an, die das Selbstvertrauen stärken. Vielleicht zum Abschluss ein kurzes Schlusswort, Herr Rutte.
Ja, schwierig zu sagen. Ich würde ein Wort gerne noch nennen. Das stammt nicht unbedingt so direkt aus der Bibel, stammt aus der Philosophie, aber es ist ein wahres Wort. Die Bibel hat es indirekt, bringt sie es genauso. Nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Und da können wir alle ansetzen, wenn wir etwas falsch deuten. Nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben. Die Tatsachen sind überall, werden sie anders gedeutet. Wenn wir mit Gottes Hilfe drangehen und klar machen, die Gedanken bestimmen unser Leben. Aus Gedanken werden Taten. Und ich kann in den Gedanken, die kann ich ändern mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe. Und die werden zu neuen, sie geben den Mut zu neuen Entscheidungen, zu neuen Hilfen, die ich in seiner Kraft hinbekomme. Nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Ich habe es in der Hand, mit Gottes Kraft, alle Dinge anders zu sehen, anders zu deuten, anders wahrzunehmen, und schon ändert sich vieles in unserem Leben.
Vielen Dank auch für dieses abschließende Wort, Herr Rutte. Alles Gute für Sie. Herzliche Grüße nach Wuppertal.
Dankeschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch an Sie ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie noch Informationen zur Sendung wünschen, nochmal in Ruhe den Buchtitel sich auch aufschreiben möchten, um sich das Ratgeberbuch vom Umgang mit Defiziten von unserem heutigen Gast Reinhold Rutte besorgen möchten. Der Hörerservice hat die Rufnummer 08323 9675110. Der Radio Horeb Hörerservice steht Ihnen gerne zu allen Fragen rund um Radio Horeb, auch gerade was die Empfangsmöglichkeiten betreffen, zur Verfügung. Vielleicht möchten Sie Radio Horeb, wir sind ein privates Radio, Radio Horeb und Radio Maria, wir leben von Ihren Spenden. Vielleicht möchten Sie uns unterstützen im Gebet oder auch durch tatkräftige Hilfe als Ehrenamtlicher oder auch durch finanzielle Hilfe. Der Radio Horeb Hörerservice ist erreichbar unter der 08323 0176 75 110. Einen Mitschnitt der Sendung gibt es natürlich auch in unterschiedlicher Form, entweder als Download, als MP3, als Podcast oder natürlich auch als ganz normale Audio-CD. Wenden Sie sich doch gerne an unseren Radio Horeb CD-Dienst, Telefon 08323 96 75 120. Und natürlich finden Sie uns im Internet. Alle Informationen zur Sendung per Mausklick können Sie eine CD bestellen oder die Sendung herunterladen. horeb.org, das ist unsere Webadresse. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich verabschieden mit den Worten: Ja, die Freundschaft mit Gott, das ist die Hauptsache, auf die alles ankommt. Und sie allein, sie macht uns Menschen glücklich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.